Liebe Gemeinde, Bryan Adams beschreibt, obwohl er 1969 selbst erst 9 Jahre alt war, weil er nämlich im Jahrgang 59 geboren ist und im November Geburtstag hat, beschreibt er seine Jugendzeit. Im Lied erinnert er sich an diese Zeit, als er seine erste Gitarre kaufte, seine erste Band gründete und die Liebe zu seiner Freundin entdeckte, die ihn in der Schlusssequenz gar nicht mehr kannte dann. Und nach der Aussage im Lied stellt diese Zeit die beste Zeit seines Lebens dar. Es ist die beste Zeit seines Lebens gewesen, in die er vorbehaltlos zurückkehren würde, wenn er es könnte. Damals habe ich mir meine erste 6-seitige Gitarre gekauft, Secondhand, spottbillig. Ich habe auf dem Teil rumgegeigt, bis meine Finger geblutet haben, damals im Sommer 69. Ich hatte eine Band mit ein paar Jungs von der Schule zusammen, wir haben geübt wie die Wilden. Aber dann hat Jimmy hingeschmissen und Jody hat geheiratet, dass da nichts draus würde, habe ich von vornherein gewusst. Und wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich das Gefühl, dass dieser Sommer nie aufgehört hat. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mich sofort dorthin zurückbeamen lassen. Das war die beste Zeit meines Lebens. Es war die beste Zeit, die ich jemals gehabt habe. Ich bin auf dieses Lied gekommen, weil ich ja selber als Rockmusiker unterwegs bin und weil es mich auch an meine Anfänge erinnert. Es war zwar mehr der Sommer von 79 oder 78, als ich meine erste Band hatte, aber das Gefühl, mit und durch die Musik was bewegen zu wollen, war damals auch bei mir ganz groß geschrieben. Und so wie das Adams beschreibt, haben wir jede freie Minute genutzt, um zu üben, um zu proben und Konzerte zu geben. Und es war eine prägende Zeit für mich. Wir wollten mit unserer Musik die Welt verändern. Ich erinnere mich, wir sind damals kaum in den Urlaub gefahren. Wir machten Saint-Tropez am Baggersee, weil Helmut das gesagt hat, wir müssen sparen. Dass ich aber damals schon dachte, letzten Sommer war es irgendwie schöner, war es irgendwie besser. Heute weiß ich, dass das ein klassisches Phänomen ist. Man verklärt gerne die Vergangenheit. Wir vergessen, und das ist auch gut so, das, was nicht gut war, was schlecht war, das wird verdrängt. Und wir erinnern uns an die positiven Dinge. Und das macht Adams auch. Und ich glaube, das ist eine gute Einstellung, so mit dem Leben umzugehen. Im Juli dieses Jahr hat Mick Jagger, Kollege von mir, seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und da habe ich auch ein Foto mitgebracht. Und ich hörte dazu einen Musikwissenschaftler, der herausgefunden hat, dass die Musik, die wir so zwischen dem Lebensalter 15 und 25 hören, unser Leben lang uns begleitet. Und das Lied, was ich heute mitgebracht hatte, kam 1984 heraus, also 15 Jahre später als die Zeit, die er mit den 69ern besingt. Er war 9, Bryan Adams, ich war 10 Jahre alt damals, aber ich habe einen und habe den auch immer noch, einen 4 Jahre älteren Bruder und bin deshalb schon früh an die Musik dieser Zeit herangeführt worden. Und es stimmt, ich höre und spiele immer noch am liebsten die Musik dieser Zeit, obwohl es natürlich danach auch noch tolle Musik gab und gibt. 1969, das war die Hippie-Zeit, die Zeit der Blumenkinder. Das Musical Hair wurde 1968 uraufgeführt. Woodstock, habe ich auch ein Foto mitgebracht, das war das Festival von Peace and Music, Frieden und Musik. Und viele Bands haben mit ihrer Musik ihren Protest gegen die Dinge vorgetragen, die ihnen nicht gepasst hat. Heute klebt man sich irgendwo fest. Unvergessen die amerikanische Nationalhymne von Jimi Hendrix, müsste auch noch ein Bild da sein, der aus seiner Gitarre Geräusche herausholte, die an Maschinengewehrsalven und Bombenexplosionen erinnerten und der damit seinen Protest gegen den Vietnamkrieg deutlich zum Ausdruck brachte. Make love, not war. Das war die Parole der Hippies. Ich übersetze mal etwas freier. Lasst uns einander lieben und uns nicht gegenseitig totschießen. Und nach diesem etwas langen Anfahrtsweg, ich glaube, ich habe noch ein Bild von Woodstock, genau das ist das Plattencover des Triple-Albums, da gab es auch mehrere Filme dazu. Nach diesem etwas langen Anfahrtsweg bin ich bei meinem heutigen Predigtabschnitt angekommen. Es ist der 1. Johannesbrief, Kapitel 4, 7 bis 12, und ich nehme noch ein paar Verse dazu. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Vergebung und Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Und etwas später heißt es dann, Vers 16, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und noch den Vers, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diesen Abschnitt aus dem Kapitel 4 heute als Predigttext, auf die ich eingehen will, wo es um die Liebe geht und darum, wie wir mit der Liebe umgehen. Wir haben eben schon gesungen, Liebe ist nicht nur ein Wort, und wir werden noch ein paar weitere Liebeslieder aus dem Gesangbuch singen. Wer schon mal weitergeschaut hat, was wir nach der Predigt singen, der ist dann schon fündig geworden beim Kirchentagsklassiker der 70er und 80er, passend zum Summer of 69, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Gottes Wesen ist die Liebe. Und das ist für mich die Verbindung zum Lied und zur Botschaft der Hippies. Lasst uns lieben. Lasst uns für den Frieden einsetzen. Das war übrigens dann auch die Zeit der sogenannten Jesus People, die aus der Hippie-Bewegung hervorgegangen sind und die entdeckt haben, dass Liebe und Frieden in der Welt nur dann möglich ist, wenn man seinen eigenen inneren Frieden gefunden hat. Und den haben die Jesus People in der Beziehung zu Jesus und zu Gott gefunden. Und Johannes stellt in seinem Brief dazu eine Gleichung auf. Er sagt, Gott ist Liebe und er liebt uns. Und darum kam Jesus auf diese Welt. Als Zeichen der Liebe ist Jesus geboren und es geht nun darum, wie reagieren wir auf dieses Zeichen? Können wir eine Beziehung zu ihm eingehen? Und was bedeutet das für uns und was bedeutet das für alle anderen? Johannes gilt ja als der Apostel der Liebe und seine drei Briefe gelten als Gottes Liebesbriefe an seine Gemeinde. Allein im ersten Brief erwähnt der Apostel das Wort Liebe oder Lieben 46 Mal. Und immer wieder sagt er uns, Gott ist Liebe. Aber was heißt das jetzt für uns? Ich setze mal voraus, dass jede und jeder hier schon einmal Erfahrungen mit der Liebe gemacht hat. Dass er oder sie geliebt wurde als Kind, dass er oder sie mal verliebt war oder verliebt ist, egal ob was draus geworden ist oder nicht oder wird. Oder wenn man Vater oder Mutter wird oder Oma oder Opa, da liebt man das kleine Wesen, was da neu auf die Welt gekommen ist. Und als wir unser erstes Kind bekommen sollten, als wir schwanger waren mit dem ersten Kind, da haben wir uns gefragt, kann man das Potenzial, die Menge an Liebe, die man selber so hat, kann man die aufteilen, kann man die gerecht aufteilen? Also wenn ich meinen Partner, Partnerin zu 100% liebe und dann kommt da ein Kind, muss ich dann 50-50 machen? Und als das Kind da war, viele kennen ja das Kind, da merkten wir, er wird jetzt 34, da merkten wir, dass zu den 100% Liebe zum Partner nochmal glatt 100% zum Kind dazu kam. Und bei den anderen Kindern war das dann ganz genauso. So viel ein bisschen zu meinen Erfahrungen mit der Liebe. Liebe ist ein Geschenk, eine Gabe, eine Geistesgabe. Der Apostel Paulus schreibt ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 13, über diese Geistesgabe der Liebe. Liebe ist aber auch ein Gefühl und Liebe ist auch eine Entscheidung. Ja, und wenn Gefühle ins Spiel kommen, dann treten die und dann stehen die auch manchmal im Wettstreit miteinander. Es gibt auch noch andere Gefühle in unserem Leben, die uns bestimmen und dominieren wollen. Manchmal habe ich zum Beispiel auch Angst. Angst um die, die ich liebe. Angst um die Menschen, die ich liebe. Dass meiner Familie oder geliebten Freunden etwas zustößt. Im Moment werden zwei Segler vermisst vor Mallorca. Und ich kenne die Familie und wir beten und hoffen, dass man sie doch findet oder wenigstens die Familie Sicherheit hat, was mit ihnen passiert ist. Manchmal habe ich Angst um diese Welt, dass der Krieg nicht aufhört. Anfang Juni wurde ja bei uns hier im Viertel eine Weltkriegsbombe gefunden. Wir mussten zwei Kindergärten, das Büro, alles in Umkreis von 500 Metern räumen. Das ist fast 80 Jahre her. Dieser Angriff auf Darmstadt war 1944 und immer noch haben wir ja auch hier unter den Folgen dieses schrecklichen Krieges zu leiden. Und das, liebe Gemeinde, macht mir auch immer wieder Angst. Und wenn wir in die Ukraine blicken und auf die anderen Krisenherde dieser Welt und dass da keine Gerechtigkeit ist, weit und breit. Ja, und manchmal habe ich dann auch Angst um mich selbst, dass meine Kraft nicht mehr reicht, um für die Menschen und die Aufgaben in meiner Zeit da zu sein, dass ich in den wichtigen Momenten vielleicht falsche Entscheidungen treffe und mich schuldig mache an anderen oder auch an mir selbst. Und ich versuche dann immer, diese Gefühle nicht zu mächtig, nicht zu groß werden zu lassen in mir, versuche die Furcht mit Hoffnungsbildern in mir zu vertreiben und meistens klappt das auch ganz gut. Aber doch gibt es auch dunkle Nächte im Leben. Und das ist wahr, manchmal habe auch ich Angst. Und Angst ist, wie gesagt, auch ein starkes Gefühl, das uns triggert, das uns steuert, aber das auch wichtig ist. Denn stellen wir uns mal vor, die Angst vor dem Feuer, wenn wir die nicht hätten, dann hätten sich ganz viele von uns schon die Finger verbrannt. Angst ist auch ein Gefühl, das uns schützen kann. Und auf der anderen Seite dann diese Gefühle der Liebe. Manche sagen, ich könnte platzen vor Liebe. Und wenn wir sehen, wie unsere Kinder mit dem Grundvertrauen, Urvertrauen durch die Welt gehen und die Welt entdecken, dann spüren wir was davon. Wenn jemand zu uns sagt, du hast mir so gefehlt, schön, dass du wieder da bist. Wenn wir in den Augen eines anderen lesen, dass er viel mehr Wunder in mir sieht, als ich mir selbst zutrauen würde. Wenn ich spüre, wie wunderbar manche Menschen, die mich durch das Leben begleitet, für die Welt und für alle um sie herum sind. Das sind Gefühle der Liebe. Und diese Gefühle versuche ich wie einen Schatz sicher in mir zu verwahren. Es sind diese leuchtenden Bilder und kraftvollen Worte, die mich durch das Leben tragen. Und wie gesagt, ich glaube, wir alle haben schon einmal Erfahrung mit der Liebe gemacht. Aber wir haben auch alle unsere Erfahrung mit der Furcht, mit der Angst gemacht. Und ich glaube, diese beiden haben ihren festen Platz in unserem Leben. Denn da, wo wir uns einlassen und öffnen, da gibt es auch immer was zu verlieren. Wer im Leben Liebe verschenkt und geliebt wird, weiß meistens auch um die Flüchtigkeit des Glücks. Und das ist auch gut so, denn was wäre die Alternative, wenn wir uns da so immer drauf verlassen würden? Die Alternative wäre vielleicht, solche Menschen, die sich aus Angst verletzt zu werden, gar nicht mehr erst auf richtige Bindungen einlassen, die dann der Welt gegenüber und ihren Mitmenschen gegenüber kalt und zynisch geworden sind, die sich eben auf nichts mehr einlassen. Tatsächlich haben diese Menschen dann auch weniger zu verlieren. Aber um welchen Preis? Ganz ohne Liebeserfahrung. Nicht meine Option. Diese Möglichkeit kann es eigentlich für uns als Christinnen und Christen gar nicht geben. Denn Jesus hat es uns doch vorgelebt, wie man sich mit Haut und Haar auf die Menschen um einen herum einlässt. Er ist in ihren Schuhen durch das Leben gegangen. Er hat mit ihnen getrauert und gehofft. Er hat mit ihnen gefeiert und gebetet. Er hat mit ihnen gerungen und geliebt. Nur eins war er nie: lauwarm. Wenn wir es ernst meinen mit der Nachfolge Jesu, dann sind wir auch so wie er mitten in das Leben geworfen, mit all seinen Farben und Hoffnungen, mit all seinen Zumuten, mit all seinen dunklen Nächten. Und obwohl Jesus am Ende seines Lebens Angst hatte, als er den Weg zum Kreuz gegangen ist, hat er nie aufgehört, uns zu lieben. Wir wissen nicht, was Jesus gefühlt hat in dieser letzten Nacht in Gethsemane. Wir wissen nicht, was er gefühlt hat, weil die Bibel uns meistens wenig über die Geschichten und die Gefühle der Menschen in ihren Geschichten verrät. Aber wer die letzten Worte Jesu im Ohr hat am Kreuz, der kann dann schon ins Nachdenken kommen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Satz spricht einer, der sich im wahrsten Wortsinn von Gott und der Welt verlassen fühlt. Und das ist ein Gefühl, das wahrscheinlich auch schon jede und jeder einmal von uns empfunden hat. Wer so einsam ist, der hat dann natürlich auch Angst. Aber Jesus ist mit uns in unseren Schuhen gegangen. Und ganz sicher gehört dazu eben auch die Angst. Wenn es so ist, dann geht es im Leben sicher nicht darum, niemals Angst zu haben. Doch gerade wenn die Angst zum Leben gehört, stellt sich für mich jetzt umso dringender die Frage, was verhindert, dass die Angst unsere Seele aufisst? Wie begrenzen wir unsere Ängste auf ein Maß, mit dem wir alle gut leben können? Und da gibt uns der Apostel der Liebe, Johannes, eine Antwort. Denn in demselben Kapitel, etwas weiter unten, schreibt er von dem Gegenmittel gegen die Angst. Liebe treibt die Furcht, treibt die Angst aus, lesen wir dort. Das heißt, jedes Mal dann, wenn wir Liebe erfahren, wird unsere Seele sauerhaft gestärkt. Und das wissen wir aus der Psychologie, dass die Liebe, die Eltern ihren Kindern schenken, diesen ihr ganzes Leben lang Kraft gibt. Das in den frühen Kinderjahren entstehende Urvertrauen, das Grundvertrauen, trägt uns noch im Erwachsenenalter durch jede Krisensituation. Wer dieses Grundvertrauen nicht entwickeln konnte, hat oft ein ganzes Leben lang damit zu kämpfen. Und das heißt für mich, die Liebe ist ganz ohne Frage die stärkste Kraft in unserem Leben, weil sie auch in unseren erwachsenen Jahren weit über den Moment hinaus wirkt. Und darum stelle ich jetzt die Frage, welche Erinnerungen an Momente der Liebe geben uns Kraft? Welche guten Beziehungen machen uns heute mutig? Und wie gesagt, es sind die guten Erfahrungen und die guten Dinge, an die wir uns gerne zurückerinnern. Die schlechten verdrängen wir zu Recht. Der letzte Sommer war besser. Erinnern wir uns also an die Erfahrung der Liebe. Wenn wir über die Liebe in unserem Leben sprechen, sind wir nicht weniger als Gott selbst auf der Spur. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, sagt unser Bibelwort. Und dieser besondere Satz bringt das Wesen Gottes auch in wenigen Worten auf den Punkt. Gott und die Liebe sind unmöglich voneinander zu trennen, weil Gott selbst die Liebe ist. Das ist eine Gleichung. Auf der linken Seite steht das Gleiche wie auf der rechten Seite. Diese Worte sind wunderschön. Das ist keine Frage. Doch zugleich sind sie auch ein Anspruch. In unserem Predigttext wird sehr deutlich gemacht, dass es um mehr geht als um schöne Worte. Diesem Satz müssen auch Taten folgen. Haben wir eben auch gesungen. Ihre Liebe, Liebe, das sind Worte und Taten. Und Johannes schreibt, ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Und später im Text heißt es sogar, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und da sind wir auch beim Wochenspruch, was ihr getan habt, einem dieser geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan. Und da sind wir auch bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter. So glasklar wird hier auf den Punkt gebracht, dass niemand fromme Worte braucht, die im Alltag nicht gelebt werden. Das braucht kein Mensch. Und da steht auch jede Kirchengemeinde und jeder Christ, jede Christin in Gefahr, hier wortbrüchig zu werden, laut zu werden. Aber auch hier bleibt Johannes mit seinen Worten Jesus dicht auf der Spur, der vorgelebt hat, dass Wort und Tat nur zusammen funktionieren. Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe, das sind Wort und Taten. Und nach diesen wunderschönen Worten über die Liebe kommt jetzt also die kalte Dusche. Ein gemütliches Wellness-Christentum kriegt man nicht so einfach. Sondern wer es mit der Liebe Gottes ernst meint, der muss sich auch ernsthaft die Frage stellen, was wir konkret in unserem Leben tun, damit die Liebe wachsen kann. Und wo tun wir aus Bequemlichkeit nicht das, was eigentlich in unserer Macht steht und getan werden sollte? Diese Fragen müssen wir zumindest einmal gehört haben. Gott ist die Liebe. Das ist die eine Erkenntnis unseres Textes. Doch die Liebe gibt es nicht ohne eine Ethik, ohne die Frage, was wir Gutes tun können und tun sollen oder sogar müssen. Und das ist die zweite Erkenntnis. Und die eine ist ohne die andere nicht zu haben. Und so kommt unser biblischer Predigttext mit Leichtigkeit von lyrischen Worten großer Kraft über Gott und die Liebe hin zu ganz konkreten Lebenserfahrungen. Und damit passt er wunderbar in unsere Zeit. Wir erleben ja immer noch große Erschütterungen des friedlichen Zusammenlebens in Europa und der Welt. Und wir sehnen uns immer noch nach Frieden und Liebe, nach Love and Peace, das Motto von Woodstock 69, damals im Summer of 69. Die Hippies haben den Soldaten früher Blumen in ihre Gewehrläufe reingesteckt. Und gleichzeitig ruft uns unsere Zeit heute genauso laut wie lange nicht mehr nach Menschen, die sehen, was getan werden kann und sich konkret auf den Weg machen. Und so hat jede junge Generation einen Weg für ihren Protest gefunden. Die Jesus People und die Christen in Ost und West mit der Parole Schwerter zu Pflugscharen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und auch die letzte Generation sucht ihren Weg. Aber wichtig ist dabei, was uns dabei motiviert und was uns dabei leitet. Und die Bibel und Johannes stellt jedem von uns heute Morgen die Frage, was ist denn das, was dich leitet? Was ist dein Leitstern im Leben? Ist es die Liebe oder ist es die Angst? Und alle, die sich für die Liebe entscheiden, die heute mutig aufbrechen und an der Zukunft unserer Welt bauen, die dürfen wissen, wenn du das machst, dann ist Gott an deiner Seite. Er sagt zu dir, hab keine Angst, denn ich bin die Liebe. Und wenn du in der Liebe bleibst, dann bleibst du in mir und ich bleibe bei dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.